Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Grüße euch. Schön, euch wiederzusehen. Ja, ich lade euch ein. Steht doch gerne mal auf, dass wir noch miteinander beten. Ja, Jesus, wir haben gerade gesungen, der Sieg gehört dir allein. Und darauf stehen wir. Das ist die Zusage, die wir heute für uns in Anspruch nehmen. Wir beten, dass jetzt dein Wort in unser Herz fällt. Danke, dass du hier mitten unter uns bist. Danke für deine Gegenwart, für die Gemeinschaft. Danke, Jesus, dass du reden möchtest. Gib uns offene Ohren, offene Herzen. Danke, dass du hier bist. Amen. Ja, wir hatten ja einen schönen Einstieg mit der Sportlerin. Vielen Dank euch dafür, fürs Raussuchen. Und ich möchte mal eine Frage stellen und ich weiß, eine Hand mindestens aus der Ecke wird gleich hochgehen. Wer von euch ist denn schon mal einen Marathon gelaufen? Einer, okay. Braucht ihr kein schlechtes Gewissen zu haben, ich auch nicht. Ich würde dich ja gerne mal interviewen, aber ich lasse es mal. Aber vielleicht kannst du ja gleich nochmal ein paar Fragen vielleicht später im persönlichen Gespräch beantworten. Denn was ist ja das Geheimnis, um so ein Ziel zu erreichen oder wie diese Olympiasiegerin? Ist es die richtige Sportlernahrung? Ist es vielleicht das richtige Schuhwerk? Ist es vielleicht der perfekt ausgeklügelte Trainingsplan? Ist es vielleicht das große Ziel? Was ist es? Ich habe mit einem guten Freund gesprochen, der jetzt beim Köln-Marathon auch gelaufen ist. Und eigentlich sind es nur zwei Worte, die ein Sportler dazu bringen, das zu schaffen. Zwei Worte, die so ganz entscheidend dafür sind, ob du durch die Ziellinie läufst oder eben nicht. Und diese zwei Worte sind: bleib dran. Das ist alles. Wahrscheinlich wirst du es bestätigen. Wenn man keine Lust hat, wenn es regnet, gerade bei so einem Wetter, ach, die Couch ruft, nein, bleib dran. Ich habe ein Ziel vor mir vorgenommen, einfach dran zu bleiben, durchzuziehen. Einfach jeden Tag oder wann man sich die Trainingszeiten setzt, sich das wirklich nicht nur vorzunehmen, sondern zu tun. Bleib dran. Und wahrscheinlich ist es einer der Gründe, warum auch Paulus immer diesen Vergleich nimmt mit einem Lauf, einem Wettlauf, einem ausdauernden Kampf, den man hat, um das Ziel zu erreichen, worauf wir als Christen hinstreben. Und so schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 24, wisst ihr nicht, dass die, die in einem Stadion laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Siegespreis erhält, lauft so, dass er ihn erlangt. Also er hat dieses Bild vor Augen, ein Stadion, jetzt habt ihr es nochmal sehr präsent, wie es aussieht, wenn man läuft, wenn man losrennt. Und er sagt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und er geht auf dieses Bild hinterher ein, Christsein ist ein Marathon, ein Langstreckenlauf. Nicht ein Sprint, nicht wo man mal kurz irgendwie gehypt wird durch eine schöne Veranstaltung, durch einen schönen Gottesdienst, sondern ein Lauf, der diese zwei Worte mit sich bringt, bleib dran. Auch wenn es schwer wird, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Und so heißt es im Hebräerbrief, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Also hier ist nochmal ganz deutlich, worum es geht. Lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert. Auch das ist schlecht. Wenn du mit einem großen Rucksack, vielleicht mit schöner Kleidung, mit einem Anzug, mit viel Gepäck einen Marathon laufen willst, schwierig. Gibt ja auch so ein paar extremen Fasslatonnen oder wie es da alles gibt, dass du mit dem Fass losläufst. Und es gibt ja so ein paar verrückte Sportler, die sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Aber so der grundsätzliche Marathonläufer sollte eigentlich so wenig anhaben wie möglich. Gute Schuhe natürlich. Und dann laufen. Also alles, was ihn hindert, ablegen. Und so ist dieses Bild auch, wenn wir im Glauben unterwegs sind. Wenn wir auf das Ziel hin steuern, in die Ewigkeit, auf Jesus hin. Lasst uns alles ablegen, was uns behindert. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Also bleib dran. Wir wollen nicht nach links, nicht nach rechts schauen, uns nicht ablenken lassen. Und warum? Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz. Das ist so mein Einstieg und ich möchte uns heute ermutigen, dran zu bleiben. Dran zu bleiben in folgenden Gedanken, dran zu bleiben. Vielleicht bist du gerade in der Situation, wo du sagst, boah, mein Glaube, vielleicht hängt er an einem seidenen Faden. So, wo du sagst, wenn jetzt noch eine Krise kommt, wenn jetzt noch die nächste Woche wirklich schwer wird, boah, ob ich dann noch so an den Zusagen, an der Güte Gottes festhalten kann. Was auch immer uns bewegt, wo manchmal unser Glaube angefochten wird, ist meine Ermutigung und auch meine Herausforderung heute an uns, bleib dran. Bleib dran in deinem Vertrauen, in deiner Hoffnung, in deiner Liebe zu Jesus. Bleib dran an ihm, auch wenn du Dinge vielleicht gerade noch nicht siehst. Und das Erste, was mir so groß geworden ist in der Vorbereitung, ist, bleib dran im Gebet. Wahrscheinlich hat das jeder schon mal erlebt. So, wir haben ja gelernt, beten bewegt den Arm Gottes. Ist ein schöner Spruch, ist wunderbar. Manchmal aber, wenn man das nicht so erlebt, ist es ein bisschen schwierig. Wenn man betet und man wird nicht geheilt. Man betet und das Familienmitglied kommt nicht zu Christus. Man betet um Versorgung, um ein Wunder und trotzdem bleibt es irgendwie aus. Man betet, dass Gott eingreift und irgendwie bleibt alles beim Alten. Und dann kann man ja schnell in die Resignation kommen. Man sagt, boah, bewegst du überhaupt was? Gott, wie ist das? Wie kann ich denn da dranbleiben, wenn ich doch nicht sehe? Lohnt sich das dann überhaupt? Und ich bin dann auf eine Bibelstelle gestoßen, die ist mir so eigentlich noch nie so richtig bewusst gewesen, weil Jesus das auch kannte. Und ich möchte euch da in die Stelle von Markus 8 mal mit hineinnehmen. Er kommt aus einer Situation, Markus 8, wo er das Wunder der Brotvermehrung erlebt hat. Und natürlich vollgepumpt mit Glauben müssten alle unterwegs sein und sagen, boah, mit Jesus, wenn der was tut, sofort ein Wunder. Es wird der Himmel geöffnet, Dinge passieren, die man sich so nicht vorstellen kann. Jesus ist alles möglich. Und dann geht es in Vers 22, lohnt sich mal in Ruhe nachzulesen, geht es dann los. Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann anzurühren. Also eigentlich eine ganz alltägliche Situation, also für uns vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber damals, klar, jemand leidet, Blindgeborener, hey, geh zu Jesus, er legt dir die Hände auf, er betet und du wirst sofort instant gesund. Was passiert? Jesus fasst ihn an der Hand und führt ihn aus dem Dorf hinaus. Dort benetzte er die Augen des Blinden mit Speichel. Sehr schöne Übersetzung. Also er spuckte ihm ins Gesicht oder spuckte in seine Hand und auf die Augen. Ihr habt ein Bild, ne? Also schön, bisschen, wenn ihr mal gespuckt habt, vielleicht morgens am Aufstehen noch so ein bisschen, naja, ihr habt was vor Augen und dann wird es auf die Augen geschmiert. So komisch, wo man sagt, Jesus, ein bisschen Hand auflegen auf die Schultern reicht vielleicht. Warum muss so eine komische Handlung erfolgen? Keine Ahnung. Dann legte er ihm die Hände auf und fragte dann, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte, ja, ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus ihm nochmal die Hände auf die Augen. Nun war er geheilt und konnte alles genau und deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh aber nicht durchs Dorf. Was für eine Geschichte. Allein schon die Details da drin sind eine ganze Predigtreihe wert, das mal auseinanderzunehmen. Aber was mir hier so viel Mut macht, ist, wenn Jesus natürlich das absolute Vorbild ist, wie er mit Menschen umgeht, wie er Wunder von Gott erwartet hat, wie er es auch getan hat, wie er geheilt hat, wie er umhergelaufen ist. Und Jesus betet, legt die Hände auf, spricht ihm Heilung zu, Und dann ist aber nicht alles sofort in Ordnung, sondern dieser Mann kann nicht komplett klar sehen. Es bedarf eine zweite Handlung von Jesus. Er legt ihm noch einmal die Hände auf und dann kann er klar erkennen. Was hat uns das zu sagen? Wenn Jesus schon zweimal für ein Wunder betet, sagen wir es mal im übertragenen Sinne, wie oft sollten wir dann dranbleiben? Und natürlich lieben wir die Geschichten, dass wir sagen, boah, wir beten und sofort passieren diese Dinge. Aber ich glaube, dass uns gerade diese Stelle uns nochmal ermutigen darf, bleib dran. Bleib dran im Gebet für deine Familienmitglieder. Bleib dran, für die Menschen zu beten. Bleib dran, an Heilung zu glauben. Bleib dran, an Wunder zu glauben. Bleib dran und bete, dass sich wirklich etwas passiert. Wann hören wir auf zu beten? Entweder ist es eingetreten, der Herr ist wiedergekommen oder wir sind schon bei ihm in der Herrlichkeit. Das sind eigentlich die drei Gründe, wann wir aufhören sollten zu beten. Es ist passiert, du bist schon beim Herrn, also du bist gestorben oder Jesus ist wiedergekommen. Wenn du genau weißt, es ist im Sinne Gottes, was du betest, dass Menschen gerettet werden, dass Gutes passiert und es passiert nicht direkt, bleib dran. Das ist so die erste Ermutigung, die ich uns mitgeben möchte. Und ich erinnere an eine Bekannte, die hatte über 60 Jahre für ihren Mann gebetet, dass er Christus kennenlernt. 60 Jahre, wo man sagt, okay, im ersten Ehejahr vielleicht bleiben wir dran. Vielleicht mal zum Jubiläum nach dem 10. betet man nochmal für. Vielleicht lädt man ihn nochmal ein zum Gottesdienst. Bald ist Weihnachten, vielleicht kommt er mit aus Liebe. 60 Jahre konstant für einen Menschen zu beten und dann die Entscheidung für Jesus. Warum nicht er? Keine Ahnung. Aber mir macht es so Mut, dran zu bleiben im Gebet. Und vielleicht gibt es ja auch bei dir Dinge, wo du sagst, da bete ich schon lange für. Ich bete schon so lange, dass Gott da etwas tut. Und du bist vielleicht resigniert und hast gesagt, ey, das mit dem Beten, ganz ehrlich, ist vielleicht ganz nett, ist vielleicht eine kleine Übung, wo ich mal zur Ruhe komme, aber so richtig glauben, dass Gott jetzt eingreift, dass er Wunder tut, dass er etwas in meiner Situation verändert, bleib dran. Bleib dran im Gebet. Das ist das Erste, was ich uns zusprechen möchte, dran zu bleiben, wirklich im Gebet konstant zu bleiben und von dieser Geschichte zu lernen, die so seltsam und komisch ist, aber da doch mitzunehmen, auch Jesus hat öfter für Menschen gebetet und er lehrt uns, ausdauernd zu bleiben. Das Zweite ist, dran zu bleiben an seinen Verheißungen. Wenn wir die Bibel lesen, und ich hoffe, wir tun das alle regelmäßig, gibt es da unzählige Verheißungen, die für dich und mich als Kinder Gottes gelten. Die so Hammer sind, die so krass sind, wo man sein Leben draufstellen kann, wenn man denkt, boah, wenn das doch Wirklichkeit wäre, was für ein Leben würden wir dann führen? Verheißung auf die Ewigkeit, dass dir eigentlich nichts in dieser Welt passieren kann, weil deine Zukunft gesichert ist. Wir werden heute das Abendmahl feiern, erinnern uns wieder daran, deine und meine Zukunft ist sicher. Wenn du deinen letzten Atemzug hier tätigst, wenn du einen lieben Menschen verlierst, wenn du in Christus gestorben bist, bist du bei Jesus. Das ist felsenfest, das ist glasklar. Wenn deine Schuld dir vergeben wurde, wenn du weißt, Jesus ist mein Retter, mein Herr, deine Zukunft ist sicher. Das ist die große Verheißung, da gehe ich später nochmal drauf ein. Aber auch für dieses Leben, für das, was wir jetzt in diesen 70, 80, vielleicht 90 Jahren, Herbert, du bist ja hier unser Vorreiter, für ein stolzes Alter zu haben, wo wir Gnade Gottes erleben dürfen. Auch für dieses Leben gibt es Verheißung. Verheißung zum einen, das erste ist, Verheißung, dass Gott uns versorgt. Im Philipperbrief heißt es, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott kennt unseren Mangel und er hat mehr als genug. Nicht nur allein wirtschaftlich, sondern in all den Umständen, Gott möchte uns versorgen. Er ist der Versorger. Vielleicht erinnert ihr euch vor ein paar Wochen an meine Predigt über das Thema Sorgen machen. Gott ist der Versorger. Er ist derjenige, der diese Welt in Existenz gerufen hat. Er ist derjenige, der dir Kraft und Möglichkeiten gegeben hat. Ein Job, das Rentensystem. All die Dinge, die Versorgung, die wir haben, es ist aus Gott erdacht. Du darfst mit allem zu ihm kommen. Finanzen, Gesundheit, all die Dinge, wo du dir wirklich Sorgen machst, er ist der Versorger. Das ist die erste Verheißung. Die zweite Verheißung ist, er verheißt uns Führung und Weisheit. Wenn es jemand an Weisheit mangelt, der bitte Gott und sie wird ihm gegeben werden. Im Jakobusbrief heißt es, wenn du Fragen hast zu einer bestimmten Situation, Gott verheißt es uns, uns Weisheit zu schenken. Das ist die Zusage, die aus seinem Wort für dich ganz persönlich gilt. Wenn du überlegst, was sollst du machen, was sollst du tun? Vielleicht manche in einer großen Frage, wie man mit Angehörigen umgeht, vielleicht Entscheidungen der Berufswahl, Partnerfindung, was auch immer dein Thema ist. Gott hat gesagt, er möchte uns Weisheit geben. Auch wenn es sich manchmal wie in unserem Nebel anfühlt. Und das ist oft so die Frage, Gott, was ist das jetzt? Wann ist es denn jetzt dran? Oder wie ist dein Wille zu erkennen? Aber du hast uns zugesagt, du wirst uns führen, du wirst uns leiten. Also er verheißt uns, uns immer zu versorgen. Immer derjenige zu sein, der uns trägt, uns führt und leitet. Guck dir die Vögel an. Er versorgt uns. Er ist der Versorger. Er ist derjenige, der uns Weisheit geben möchte. Er ist derjenige, der sagt, hast du Mangel an Weisheit? Weißt du nicht, was zu entscheiden ist in der Situation? Ich gebe dir Weisheit. Das dritte ist, er verheißt uns Frieden. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht ein bisschen Ruhe, nicht ein bisschen Entspannung, sondern tiefen Frieden in den größten Schwierigkeiten verheißt er uns Frieden. Und wie schön wäre das, das so zu erleben, oder? Wenn man das so in seinem Leben erfahren würde. Und auch da ist es wieder dran zu bleiben. Die Aussagen sind glasklar. Er verheißt uns, er ist der Versorger, er ist derjenige, der uns Weisheit gibt. Er verheißt uns seinen Frieden. Er verheißt uns seine Gegenwart. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich gebe den Heiligen Geist, der in dir und in mir lebt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Seine Gegenwart ist bei uns. Und auch trotzdem fühlt es sich manchmal so an, Gott, wo bist du eigentlich? Wo ist denn deine Gegenwart? Ich spüre dich nicht immer. Trotzdem ist die Verheißung glasklar. Und er verheißt uns, dass er uns in seine Ewigkeit aufnehmen wird. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wahrscheinlich fallen euch neben diesen Verheißungen noch ganz, ganz viele andere ein. Und die Frage ist ja, wenn wir das vielleicht nicht so erleben gerade, wenn du vielleicht nicht diesen Frieden spürst, von dem Jesus hier spricht, wenn du nicht die Versorgung gerade erlebst, wenn du nicht diese Weisheit hast, wovon Gott hier gesprochen hat, woran könnte es liegen? An Gott und seinen Verheißungen niemals, sondern vielleicht daran, dass wir aufgehört haben, dran zu bleiben. Wie diese Sportler, bleib dran. Es mangelt an Weisheit, bitte darum, dass Gott dir Weisheit gibt, er wird es uns schenken. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott uns das geben möchte. Und auch wenn es sich manchmal so schwierig anfühlt, wir sagen, boah Gott, wann kommt das denn endlich? Wann sind dir diese Dinge wirklich gegeben? Und ich habe ganz praktisch, hatte ich vor einigen Wochen oder Monaten, für ein gewisses Datum sogar, den Eindruck, Gott möchte mir in dieser Situation einen Durchbruch schenken. Ich war ganz gelassen und ganz felsenfest davon überzeugt, es wird so passieren. Es kam der Tag, es kam die Zeit und es passierte nichts. Und dann kam natürlich dieses Ganze wieder hoch. Hast du Gott verhört? Jetzt hast du das eingebildet? Sind es wieder nur menschliche Gedanken, die du gemacht hast? Hast du Gott ernst genommen? Ist es überhaupt richtig, dass du so eine Erwartung haben darfst? Bist du nicht da immer wieder mal enttäuscht worden? Und wahrscheinlich geht es dir auch oft so, dass du von Gott Dinge erwartest und es passiert nicht direkt im ersten Moment. Es passiert nicht, es dauert. Es dauert, dass diese Dinge, die wir als Zusage haben, doch dann nicht so richtig für uns erleben. Was ist das? Und ich möchte uns dazu ermutigen, nochmal diesen Vers aus dem Hebräerbrief uns vor Augen zu halten, links und rechts die Sachen abzulegen. Und zu sagen, ja, ich ersehe es vielleicht gerade nicht, dass da der Durchbruch kommt, aber mein Blick bleibt auf dich, Jesus, gerichtet. Ich halte an dir fest, komme, was wolle. Ich möchte meinen Glauben nicht durch äußere Umstände aus der Bahn werfen lassen. Ich möchte an dir festhalten, dass du mein Retter, mein Gott, mein Herr bist. Deshalb kommen wir hier zusammen, sonst könnten wir uns eigentlich die Zeit ein bisschen schenken, sage ich mal. Nette Gemeinschaft, guten Kaffee, aber wenn wir uns nicht anfeuern im Glauben, wenn wir uns nicht ermutigen und sagen, Freunde, wir sind unterwegs. Ja, manchmal gibt es schwere und taffe Zeiten. Aber unser Herr ist Jesus Christus. Wir halten an ihm fest, an seiner Zusage. Er verheißt uns Weisheit, Versorgung, Frieden, Hoffnung auf Ewigkeit. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, so heißt es im Hebräerbrief, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Festhalten, dranbleiben. Und ich möchte euch und mich ermutigen, diesen kindlichen, naiven Glauben wirklich zu bewahren. Gott hat's gesagt, er wird's tun. Gott hat's zugesprochen, er wird es tun. Ich halte daran fest. Wir bleiben dran im Gebet, wir bleiben dran in seinen Verheißungen und wir bleiben dran, weil das Ziel sich lohnt. Vielleicht habt ihr noch das Bild von der Olympiasiegerin vor Augen. Es war jetzt ein Jahr her, keine Ahnung, ob das euch immer so präsent ist. Ja, wer hat jetzt davor, ist ja immer, wie oft ist Olympia, alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre, alle 4 Jahre, wer hat jetzt die Goldmedaille im Kugelstoßen denn 2020 geholt? Keine Ahnung, ne? Also vielleicht gibt es so ein paar Sportbegeisterte, die sagen, jawohl, habe ich Wert in den Marathon letztens in Köln gewonnen. Vielleicht nochmal, wenn man ein bisschen nachguckt, vielleicht weiß man es. Aber das sind so irdische Ziele, wo man sagt, okay, ist jetzt vielleicht nicht heilsentscheidend, ob du jetzt einen Olympiasieg mit nach Hause bringst. Das ist natürlich toll, man darf dankbar und stolz sein, ist auch super. Aber wenn wir im Glauben unterwegs sind, wir haben das Ziel, auf Herrlichkeit bei Jesus im Himmel zu sein. Und ich glaube, dass uns das manchmal so ein Stück weit verloren geht. Ja, das passt auch gut. Sehr theatralische Untermalung, wunderbar, sehr gut, sehr gut. Genau, wir sind unterwegs auf den Himmel, wir sind unterwegs zu Jesus hin, in unser wahres Zuhause. Und das kann uns oftmals verloren gehen, dass wir so auf dieses Leben hier fokussiert und fixiert sind. Und dass wir so oft vergessen, wir sind unterwegs, weil wir ein Ziel vor Augen haben, das ewig hält. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts scheinen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Was für eine Verheißung. Wenn du auch und ich in Situationen sind, wo wir sagen, ja, ich kann aber nicht so dranbleiben. Mein Glaube hält vielleicht manche Schwierigkeiten nicht aus. Er wird ihn bewahren. Jesus wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Manchmal laufen wir euphorisch durchs Ziel, manchmal müssen wir getragen werden, manchmal vielleicht geschliffen werden, weil wir nicht mehr können. Aber Jesus bringt uns ans Ziel. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Das darf bei all den Dingen, die in unserem Leben sind, uns die größte Motivation und den größten Antrieb geben. Und das ist nicht so ein Vertrösten, ja, irgendwann im Himmel wird es ja mal besser, sondern es ist, dafür sind wir gemacht, gerettet, erlöst, aus der Finsternis hinein ins Licht zu Jesus. Wir haben eine Hoffnung auf Herrlichkeit. Was wir jetzt erleiden müssen, heißt es im Römer, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns später schenken wird. Begeistert uns das noch? Sind wir dahin noch unterwegs? Weißt du noch, wo deine Heimat ist? Weißt du, dass du hier nur ein Gast bist? Weißt du, dass du hier nicht für immer auf dieser Erde bist? Und wir verhalten uns oft so und sagen, ja, ich habe doch jetzt hier alle Rechte. Das muss doch jetzt in meinem Leben passieren. Das muss doch jetzt sein. Du bist Gast hier. Du bist Gast auf dieser Erde. Deine Heimat ist im Himmel. Ich vergesse, was hinter mir liegt, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage dem Ziel entgegen. Das möchte ich uns heute so mutmachend zusprechen. Wir sind unterwegs in einem Lauf. Manche sind schon länger unterwegs, manche vielleicht gerade am Anfang der Glaubensreise. Und die Verheißung ist, Jesus ist so unser Laufpartner. Er trägt uns, er hält uns, er bringt uns ans Ziel. Und dann ermutigt er uns in diesem Lauf, den wir haben, dran zu bleiben im Gebet. Und vielleicht hat Gott dir ja heute in dieser Predigt oder gleich in der Zeit der Stille, legt er dir Situationen und Menschen aufs Herz, wo du aufgehört hast, dran zu bleiben. Vielleicht für deine eigenen Umstände, vielleicht aber auch für Menschen, die dir wichtig sind. Dann möchte ich dich ermutigen, bleib dran im Gebet. Vielleicht hast du aufgehört, dran zu bleiben in den Verheißungen. Dass du zweifelst, wird Gott mir Weisheit schenken? Wird er mich führen? Wird er mir Frieden geben? Wird er mich wirklich versorgen? Bringt er mich ans Ziel? Lass das in dein Herz. Und ich mache gleich mit euch jetzt zum Ende der Predigt eine kleine Übung. Ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein, dass es nochmal vom Kopf vielleicht hoffentlich ins Herz sinken darf. Dass die Verheißung für uns Realität werden. Und dass wir dann uns wieder vor Augen führen, wir sind unterwegs in den Himmel. Wir sind Gast auf dieser Welt. Wir sind unterwegs in die ewige Heimat. Wir vergessen, was hinter uns liegt. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts, sondern allein auf Jesus, der uns ans Ziel bringen wird. Ich möchte mit euch jetzt eine kleine Übung durchführen. Das ist eine Deklaration, ein Versprechen, ein Glaubensbekenntnis, Proklamation, egal wie du es nennen willst. Wir werden das gleich an der Wand sehen und ich habe auch ein paar ausgedruckt, kleingläubig nur 25 Exemplare. Ihr könnt aber gerne, wenn ihr digital seid, könnt ihr das euch gerne auch abfotografieren. Und was ist das? Es sind kleine Glaubensbekenntnisse, die wir jeden Tag aussprechen können. Wir sollen sie aussprechen und es dauert nur 57 Sekunden. Ich habe es heute Morgen noch gestoppt. Also 57 Sekunden, dann ist man durch. Und es ist nicht irgendwie eine Zauberformel, die man da spricht, sondern es ist etwas, was wir unserem Herz sagen. Es ist etwas, was wir uns zusprechen, ganz bewusst und darauf unser Leben stellen und gründen. Ich lese es euch einmal vor und dann lade ich euch ein, gleich aufzustehen und das von ganzem Herzen zu sprechen, wenn ihr es glaubt, wenn ihr sagt, ich möchte es für mich mitnehmen. Gott ist mein Versorger, er kennt meinen Mangel und füllt ihn aus nach seinem Reichtum. Ich lebe nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Güte. Gott führt mich. Er schenkt mir Weisheit für jeden Schritt. Ich gehe mutig voran, weil er meinen Weg kennt. Gottes Frieden erfüllt mein Herz. Ein Frieden, der größer ist als jede Sorge. Sein Frieden bewahrt meine Gedanken und meine Gefühle. Gott ist bei mir. Er lässt mich niemals allein. Seine Gegenwart umgibt, stärkt und schützt mich. Meine Zukunft ist sicher. Die Herrlichkeit Gottes wartet auf mich. Ich lebe mit einer Ewigkeitsperspektive, voller Hoffnung und Freude. Darum spreche ich im Glauben. Ich bleibe dran, im Gebet, an seine Verheißung und auf dem Weg zum Ziel, das Gott für mich vorbereitet hat. Amen. Ja, ich lade euch ein, steht doch gerne auf und dass wir es gemeinsam einmal als Glaubensbekenntnis unserem Herzen zusprechen. Gott ist mein Versorger. Er kennt meinen Mangel und füllt ihn aus nach seinem Reichtum. Ich lebe nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Güte. Gott führt mich. Er schenkt mir die Weisheit für jeden Schritt. Ich gehe mutig voran, weil er meinen Weg kennt. Gottes Frieden erfüllt mein Herz. Ein Frieden, der größer ist als jede Sorge. Sein Frieden bewahrt meine Gedanken und meine Gefühle. Gott ist bei mir. Er lässt mich niemals allein. Seine Gegenwart umgibt, stärkt und schützt mich. Meine Zukunft ist sicher. Die Herrlichkeit Gottes wartet auf mich. Ich lebe mit einer Ewigkeitsperspektive voller Hoffnung und Freude. Darum spreche ich im Glauben, ich bleibe dran im Gebet an seinen Verheißungen und auf dem Weg zum Ziel, das Gott für mich vorbereitet hat. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen.